MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Am Sonntag ist Tag des offenen Denkmals. In ganz Deutschland gehen dann wieder die Türen auf, die sonst verschlossen bleiben, und man darf über tolle Bauwerke und ihre Geschichte staunen. Sowas anschauen ist toll, aber wenn man selbst ein denkmalgeschütztes Gebäude besitzt, ist die Freude nicht immer groß. Denkmalschutz ist für viele eher ein Schimpfwort. Warum es aber gut ist, dass wir ihn haben, wollten wir von Susanne Fischer wissen. Sie arbeitet beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.
51 Jahre ist es alt, das Denkmalschutzgesetz in Bayern. Seitdem wurden rund 110.000 Baudenkmäler in die Liste aufgenommen. Das Gesetz ist für Susanne Fischer vom Denkmalamt eine gesellschaftliche Vereinbarung, die durch den Eindruck von Verlusten in der Nachkriegszeit entstanden ist. Es verhindert, dass individuelle Ziele gegen gemeinschaftliche Interessen durchgesetzt werden.
Weil sich eine Gesellschaft ja immer auch über ihre gemeinsame Geschichte definiert, über ihre gemeinsame Identität. In den Denkmälern ist quasi eine ganze Menge an Informationen gespeichert. Zum Leben, zum Arbeiten früherer Generationen, diese Materialien, die Techniken, wie sie verarbeitet wurden. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, das sozusagen als Informationsspeicher zu bewahren.
Dabei geht es beim Denkmalschutz nicht nur um Schlösser und Kirchen. Ebenso relevant ist es, das Normale zu schützen.
Geschichte besteht ja nicht nur aus dem Schlossherrn oder dem Landesherrn, der sich seine Residenz gebaut hat, oder aus dem Bischof, der die Kirche gebaut hat, sondern Geschichte besteht ja aus all den Menschen, die irgendwo gelebt haben. Aus Wohnhäusern, aus Bauernhäusern, aus kleinen Denkmälern wie das Martal am Wegrand. Das ist kleine Kapellen, das ist ja all das, was Geschichte ausmacht.
Doch auch wenn sich viele für Geschichte begeistern können, ein denkmalgeschütztes Gebäude selbst zu besitzen und instand setzen zu müssen, davor schrecken viele zurück. Vom Hörensagen sind die Auflagen riesig.
Wenn man aber rechtzeitig sich meldet, bei uns über die Homepage, über die Genehmigungsbehörden, bei den Städten, bei den Landkreisen, dann kann man zu einem frühen Zeitpunkt, wo man noch gut planen und organisieren kann, diese Dinge einarbeiten gegebenenfalls, kriegt eine sehr qualifizierte fachliche Beratung umsonst und sie kriegen Beratung zu allen Fördermöglichkeiten.
Wer es kennenlernen möchte, auch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hier in München ist am Sonntag beim Tag des offenen Denkmals mit Programm auch für Kinder dabei. In der Alten Münze gegenüber vom Nationaltheater. Maria Ertl fürs MKR.
Am Wochenende steht wieder viel Sport an. Die Bundesliga pausiert ja. Dafür gibt's Länderspiele. Nations League steht auf dem Programm. Außerdem das Finale der Paralympics in Paris. Und in den USA startet auch noch die Football-Saison. Und das ist also so einiges geboten. Für viele Menschen gehören zum Sport inzwischen auch Wetten, also Tippspiele, fest dazu. Warum das problematisch ist, weiß mein Kollege Corbinian Bauer, der sich in der neuen Folge unseres Podcasts Total Sozial mit diesem Thema befasst. Corbinian, erste Frage, hast du schon mal selbst gewettet?
Nein, tatsächlich noch nie. Also abgesehen von der Tipprunde zur EM, wo man mal einen Fünfer reinwirft und da vergesse ich dann eigentlich meist zu tippen. Wie ist es bei dir?
Nee, also Sportwetten sind jetzt auch nicht so mein Ding. Ich spiele zwar hin und wieder mal Lotto, aber mehr auch nicht. Da muss ich mir vermutlich jetzt keine Sorgen machen, denke ich, oder?
Höchstwahrscheinlich nicht. Aber in Deutschland gibt es ziemlich viele Menschen, die sich da sehr wohl Sorgen machen. Nach dem aktuellen Glücksspiel Atlas sind rund 1,3 Millionen Deutsche von einer Glücksspielstörung, so heißt das, betroffen. Weitere 3,3 Millionen zeigen ein riskantes Glücksspielverhalten mit ersten Anzeichen für eine Sucht.
Wenn man von Glücksspiel oder einer Glücksspielsucht spricht, dann denke ich tatsächlich eher an Automaten, ans Casino oder eben an Lotto. Sportwetten wären mir da jetzt gar nicht unter dem Begriff Glücksspiel eingefallen.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Irgendwie sind Sportwetten halt salonfähiger als der Automat in der Kneipe. Liegt auch daran, dass natürlich auf den Banden im Stadion und auch vor jeder Sportübertragung im Fernsehen oder im Radio ein Werbespot für einen Wettanbieter läuft. Und das hat durchaus Kalkül. Das hat mir der Geschäftsführer der Landesstelle Glücksspielsucht, Konrad Landgraf, erzählt.
Und diesen Link, also dass die Sportwette zum Sport dazugehören würde, ja, diesen Link hat die Sportwettenindustrie sehr gut hinbekommen. Wobei ich sagen würde, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Sportwette braucht unbedingt den Sport. Ja, ohne Sport gibt es keine Sportwette. Aber Sport kann es natürlich ohne Sportwetten geben. Ja, aber die Sportwettenindustrie hat es sehr gut hinbekommen. Und somit wurde die Sportwette tatsächlich salonfähig und gilt ja schon so ein bisschen als Lifestyle-Produkt. Ja.
Und damit lässt sich einfach richtig viel Geld verdienen, auch wenn Sportwetten nur ein Teilbereich von Glücksspiel sind. Es ist der Bereich, der mit am stärksten wächst, etwa um 20% im letzten Jahr. 1,8 Milliarden Euro haben die Spieler da verspielt.
Aber man kann natürlich auch was gewinnen, oder? Und im Fall von Sport hat es da ja auch weniger mit Glück zu tun als beispielsweise im Casino.
Ja, das glaubt immer jeder. Aber wenn man Ahnung vom Sport hat, dann gewinnt man auch das Wetten. Das stimmt halt nicht ganz, dieses Kalkül. Das ist eine Illusion, mit der Wettanbieter natürlich auch Kunden ködern und langfristig binden. Wie im Casino gewinnt auch bei Sportwetten am Schluss eigentlich immer die Bank, also der Wettanbieter. So sind die Quoten einfach gemacht. Sonst würde sich das ganze Geschäft ja auch nicht rentieren. Und die besten Stammkunden, das sind auch hier Spielsüchtige. Die können nämlich gar nicht mehr aufhören mit dem Zocken.
Ab wann wird es denn zum Problem mit dem Wetten? Man ist ja nicht automatisch süchtig, wenn man mal an einer Tipprunde teilnimmt.
Ja, das stimmt. Konrad Landgraf hat mir da von einem Test erzählt, der zwar keine echte Diagnose einer Glücksspielsucht darstellt, der aber einen Anhaltspunkt dafür liefern kann, ob man sich mal Gedanken über das eigene Spielverhalten machen soll. Und das sind nur zwei Fragen.
Die erste Frage wäre, habe ich jemals eine Person, die für mich aktuell wichtig ist oder früher für mich wichtig war, jemals zum Glücksspielproblem angelogen oder zu meinem Glücksspielverhalten angelogen? Und die zweite Frage wäre, habe ich jemals mehr Geld eingesetzt oder das Bedürfnis verspürt, mehr Geld einzusetzen, als ich wollte oder als ich mir vorgenommen habe?
Und wenn man eine oder beide Fragen mit Ja beantworten kann, dann sollte man sich zumindest mal ernsthaft Gedanken machen und das eigene Spielverhalten vielleicht mal in Frage stellen.
Und wenn man jetzt wirklich feststellt, ich habe ein problematisches Glücksspielverhalten?
Dann ist das ein ganz wichtiger erster Schritt, denn Glücksspielsucht ist eine Krankheit und die kann man auch therapieren. Hilfe gibt es zum Beispiel bei der Caritas Suchtberatung und im Podcast erzählt ein junger Mann, wie er dort Hilfe im Kampf gegen seine Glücksspielsucht gefunden hat.
Definitiv ein spannendes Thema, lieber Corbinian. Zu hören in der neuen Folge von Total Sozial im MKR heute Abend nach dem Gottesdienst um 19 Uhr und jetzt schon überall, wo es Podcasts gibt. Sommerferien Endspurt. Ja, während viele ältere Schülerinnen und Schüler mit gemischten Gefühlen, würde ich mal behaupten, an Dienstag denken, haben die meisten Erstklässler richtig Lust auf Schule. Meine Kollegin Steffi Schmidt hat sich mit einigen Schulanfängern in Fürstenfeldbruck unterhalten und weiß mehr.
Freust du dich schon?
Ja.
Auf was freust du dich in der Schule?
Ich freue mich auf die Schule, weil ich da lesen lerne. Da will ich Harry Potter lesen. Ich will schreiben und lesen und rechnen.
Also ich freue mich auf das Lernen, auf den Garten. Ich will auf jeden Fall eine andere Sprache lernen und lesen und schreiben.
Hausaufgaben. Ich freue mich auf die Pause, dazu spielen.
Ich freue mich aufs HSU.
Was lernt man da?
Ich weiß es nicht so ganz genau.
Ich freue mich auf die Aufgaben.
Was für Aufgaben wird es denn da so geben?
Also zum Beispiel rechnen. Zum Beispiel 5 plus 5 ergibt 10.
Weißt du ja schon alles, musst gar nicht mehr in die Schule.
Stimmt eigentlich, aber 10 plus 10 weiß ich nicht wirklich, aber ich höre es immer wieder, was das dann ergibt.
Okay, cool.
20, hat sie mir gerade ins Ohr geflüstert, 20.
Wissen Sie eigentlich, wie man ein Testament aufsetzen muss, damit es wasserdicht, also rechtlich sicher ist? Also ich habe mir da noch nicht wirklich Gedanken gemacht, aber in meinem Freundeskreis gab es letztens wirklich ein ernsthaftes Problem, denn es gab kein Testament und ja, nichts wirklich Schriftliches. Da hatte auch niemand mit dem Ableben gerechnet, aber der Tod kennt eben leider kein Alter. Von daher ist es einfach wichtig, auch wenn man das gerne oft verdrängt, den Nachlass zu klären und das so, dass es eben keine rechtlichen Probleme gibt. Damit man damit nicht alleine ist, gibt es auch heuer vom St. Michaelsbund hier bei uns in der Herzog-Wilhelm-Straße 5 wieder eine Infoveranstaltung zu diesem Thema, bei der Markus Sebastian Reiner, Fachanwalt für Erbrecht, mit vor Ort ist und nicht nur Ihre Fragen beantwortet, sondern eben auch noch einiges an Tipps parat hat. Ich habe mit ihm im Vorfeld schon mal gesprochen und mal nachgefragt, denn in Deutschland gilt doch immer noch die gesetzliche Erbfolge. Warum oder wer sollte denn seinen Nachlass dennoch selbst regeln?
Die gesetzliche Erbfolge führt leider sehr häufig dazu, dass Ergebnisse entstehen, die man nicht möchte, weil sich eine Erbengemeinschaft bildet. Also Beispiel, ich habe ein Ehepaar mit zwei Kindern, der Vater verstirbt, gesetzliche Erbfolge, eine Hälfte erbt die Mutter, die andere Hälfte erben die Kinder, dann bildet sich zwischen den Vieren eine Erbengemeinschaft und Erbengemeinschaft bedeutet Einstimmigkeitsprinzip, also keiner von den Erben kann irgendetwas alleine entscheiden. Es geht alles nur einstimmig, der überlebende Ehegatte hat also plötzlich in seinem eigenen Haus, wo er drin wohnt, zwei Miterben sitzen und er kann nicht mehr allein über das Haus entscheiden. Außerdem kann jeder Miterbe jederzeit die Zwangsversteigerung beantragen. Also jeder Miterbe hat jederzeit das Recht zu sagen, jetzt ist hier Schluss, ich will raus aus der Erbengemeinschaft, ich versteigere. Und dann versteigert er nicht nur seinen kleinen Anteil, sondern die ganze Immobilie, das Familienheim ist weg. Also das sind Dinge, die man sicherlich im Regelfall nicht möchte. Und deswegen ist die gesetzliche Erbfolge in aller Regel nicht sinnvoll.
Was muss ich denn beim Verfassen eines Testaments beachten, damit das Ganze gültig ist?
Die formalen Anforderungen sind eigentlich relativ niedrig. Ich kann es handschriftlich machen oder notariell. Wenn ich es beim Notar mache, ist es allerdings sehr teuer. Deshalb empfehle ich ein handschriftliches Testament. Ja, es muss handschriftlich verfasst werden, unterschrieben werden. Bei einem Ehegattentestament, Berliner Testament, müssen beide unterschreiben. Also die formalen Anforderungen sind eigentlich recht niedrig, sehr einfach zu erfüllen. Wesentlich schwieriger ist natürlich die Frage, was ist der richtige Inhalt? Das ist eigentlich die Kernfrage, über die man sich Gedanken machen muss. Was schreibe ich denn sinnvollerweise in mein Testament hinein, damit es juristisch wasserdicht ist, damit es nicht zu Streitigkeiten kommt, damit nicht überflüssige Erbschaftssteuer entsteht? Darüber muss man sich Gedanken machen.
Okay, und wie ist das mit der gerade eben erwähnten Erbschaftssteuer? Kann man die vermeiden oder zumindest verringern?
Man kann die Erbschaftssteuer ganz erheblich verringern, indem man zu Lebzeiten klug handelt. Da gibt es jetzt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Als Beispiel mal zu nennen, die Übertragung von Immobilien schon zu Lebzeiten, also als Schenkung schon zu Lebzeiten unter Vorbehalt des Nießbrauchsrechts. Nießbrauch bedeutet, ich darf weiterhin drin wohnen, ich darf vermieten, leerstehen lassen, renovieren, sanieren oder auch nicht, wie ich das möchte. Ich trage alle Kosten, ich trage aber auch alle Einnahmen, die bekomme ich, die fließen zum Nießbraucher. Es ändert sich gefühlt also nichts für den Nießbraucher. Aber, steuerliche Konsequenz, ich kann den Wert des Nießbrauchsrechts abziehen vom Wert der Schenkung. Und dadurch ergibt sich eine ganz erhebliche Einsparung bei der Erbschaftssteuer.
Wie sieht denn die Situation aus, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Erben habe?
Also wenn ich mir überlege, wer soll meinen Nachlass bekommen, stelle ich mir ja die Frage, wer kommt in Frage? Das kann natürlich die Familie sein oder auch sonstige nahestehende Personen, Freunde, Bekannte, wie auch immer. Oder aber es können gemeinnützige Organisationen sein. Das ist natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, mit dem Nachlass auch über den Tod hinaus etwas Gutes zu tun, auch seine eigenen Ideen fortwirken zu lassen über den Tod hinaus. Und erbschaftssteuerlich ist es am allerschönsten, weil gemeinnützige, mildtätige, kirchliche Organisationen bezahlen keinerlei Erbschaftssteuer. Das heißt, da geht das Vermögen komplett in den guten Zweck hinein, ohne dass Steuer an den Staat fällt.
Vielen Dank an Markus Sebastian Reiner, Fachanwalt für Erbrecht, der übrigens am 16. September von 15 bis ca. 17 Uhr hier bei uns im Michaelsbund in der Herzog-Wilhelm-Straße 5 zu Gast sein wird und Sie bei allen Fragen rund ums Thema Nachlass und Testament fachmännisch beraten wird. Das Ganze ist kostenlos für Sie. Da müssen Sie sich bitte nur vorab anmelden, da die Plätze begrenzt sind. Das geht am besten unter der Woche von Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 089 23 22 55 00. Nochmal 089 23 22 55 00. Und dann bekommen Sie alle Infos rund ums Thema Nachlass und Testament vom Fachanwalt persönlich. Also unbedingt anmelden, denn es betrifft uns ja leider alle irgendwann. Das Paradies ist für den einen die Südkurve vom Fußballstadion, für andere vielleicht der Wellnessbereich im Fünf-Sterne-Hotel. Was wir Christen unter dem Begriff Paradies verstehen, das schauen wir uns jetzt mal genauer an in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute das Paradies, erklärt von Gemeindereferentin Birgit Hauber.
Hier ist es paradiesisch, hier möchte ich bleiben. Da fühle ich mich rundum wohl. Das sagt man, wenn man vielleicht bei einer Wanderung oder einem Bach eine Pause macht oder im Sommer im Garten bei Freunden sitzt und da gut bewirtet wird. Der Zustand, wo es mir rundum gut geht, das ist das Paradies. In der Bibel ist auch am Anfang, im sogenannten zweiten Schöpfungsbericht, im Buch Genesis, die Rede vom Paradies. Es ist ein Ort, wo der Mensch keine Angst haben muss. Keine Angst haben muss zu sterben, keine Angst haben muss krank zu werden und keine Angst haben muss vor Krieg. Das ist der Zustand, den Gott gewollt hat. So soll die Erde sein. Da können die Tiere, da können die Menschen glücklich leben. Sie brauchen sich um nichts kümmern, weil Gott für alles sorgt. Das Paradies ist ein Zustand, nach dem wir uns wieder sehnen. Wenn wir uns vorstellen, auf der Welt würde es keinen Krieg geben, keine Krankheit und keinen Tod. Und alle Menschen könnten glücklich und zufrieden leben. Dann hätten wir es auch auf Erden wieder geschafft, dass es ein Paradies gibt. So bleibt uns der Trost, dass es nach dem Leben auf der Welt wieder einen Zustand für uns geben wird, der das Paradies ist, wo ich bei Gott geborgen bin und dieser Zustand ewig dauert, also nie enden wird.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.